Herzlich willkommen zur Episode 69. Wieder mal ein Buch für Wissensarbeiterinnen und Arbeiter, also auch meine Zielgruppe, die Steuerberater. The Future of the Professions, How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Dieses Buch gibt es auch nur auf Englisch, zurzeit zumindest, ist von Richard and Daniel Susskind, Vater und Sohn, beides Anwälte, die schon dieses Buch 2015 geschrieben haben, aber jetzt im Juni 2022 ein Update aufgelegt haben und sehr, sehr spannende Erkenntnisse nochmal bringen zum Thema, wie wird sich der Berufsstand entwickeln? Und ich habe mir dazu Peter Kusel wieder geholt. Peter, hallo, du warst ja schon ein paar Mal bei mir im Podcast. Ich grüße dich.
Hallo Anglia, grüß dich, freut mich wieder.
Genau, du bist ja ein echter Innovationstreiber, sage ich mal, für die Steuerberaterbranche. Du hast ein eigenes Programm entwickelt für die Kommunikation mit dem Mandanten, Mein Paul. Vielleicht magst du dazu zwei, drei Sätze sagen, weil ich finde, es passt auch gut zum Inhalt des Buches.
Ja, vielen Dank erstmal. Ja, ob ich jetzt Innovationsführer bin, das müssen andere entscheiden. Aber wie du sagst, wir haben bei uns in der Kanzlei, das war nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter, meine Kollegen, haben wir vor Jahren schon gemerkt, dass es gerade in der Kommunikation zwischen Mandanten und Kanzlei immer wieder Probleme gibt auf analogen Wege. Und dementsprechend haben wir mit Mein Paul eine Software entwickelt, die eben genau diese Probleme in der Kommunikation hoffentlich lösen und vielleicht sogar vorantreiben soll, dass daraus neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit entstehen.
Ja, super. Also wir kommen da auch gleich noch zu sprechen, weil im Buch gibt es ein Framework for Thinking About Innovation. Da passt es super rein. Und dieses Framework wird auch in diesem vorangestellten Teil ausführlich besprochen. Was machen die beiden dieses Mal? Also ich habe das Buch 2016, glaube ich, gelesen und sie haben sie jetzt neu herausgebracht und sie haben aber nicht das ursprüngliche Buch umgeschrieben, sondern ich glaube so größenordnungsmäßig 70 Seiten vorne angestellt, in denen sie drüber resümieren, was sich so in den letzten Jahren verändert und weiterentwickelt hat. Und vielleicht das eine vorweg für mich, ich weiß nicht, wie du es gelesen hast, Peter, ein echtes Aha-Erlebnis, denn die haben bereits 2015 ChatGPT vorhergesehen, auch wenn sie noch nicht wussten, wie es heißen wird. Hast du das auch wahrgenommen?
Ja, auf alle Fälle. Und vielleicht noch, wir haben es ja auch in der Vorbereitung kurz angesprochen, nicht nur vorweggenommen, wenn du das Buch, du hast es 2016 gelesen, ich habe es auf deinen tollen Tipp hin erst jetzt gelesen. Und da waren dann eben, wie du sagst, die Änderungen seit 2016. Und wenn du dann dieses Vorwort, kann man ja fast nicht sagen, mit 70 Seiten, aber wenn man diese 70 Seiten liest, dann zwei Sachen denkt man sich. Zum einen, wie viel ist in diesen 6 Jahren passiert? Und zum anderen, dieses Vorwort ist genau kurz vor ChatGPT entstanden. Also wenn du dann weiter spinnst, was in diesem Buch alles genannt wird, dann denkst du dir, okay, wenn das in dieser Geschwindigkeit weitergeht, dann wird sehr, sehr viel von dem, was die sagen, so kommen.
Und also ich habe es mir extra nochmal übersetzen lassen, weil das eben drin steht. Roboter werden wahrscheinlich zu einer Standardschnittstelle oder einem Frontend oder Vehikel für die Vermittlung von praktischem Fachwissen. Und das fand ich so lustig, auch wie sie es formulieren, ne? Anstatt vor einem Bildschirm zu sitzen und zu überlegen, was man in Google eintippen soll, wird es alltäglich sein, mit einer Art robotergestützten Begleiter zu chatten und ihm Fragen zu stellen. Und da kommt jetzt ein Begriff rein, wo sie auch schreiben, das übernimmt die Funktion des Trusted Advisors, des vertrauenswürdigen Beraters. Und ich weiß gar nicht, ob wir dieses Buch besprochen haben, The Trusted Advisor von David Meister. Aber genau so versteht sich ja der Berufsstand. Und da finde ich das nochmal irre, dass sie das genauso auf den Punkt bringen, dass die künstliche Intelligenz, in dem Fall ChatGPT, diese Funktion übernehmen wird.
Ja, das zum einen. Und weil du sagst, der Trusted Advisor, es war nicht ich, war jemand anders. Aber im Endeffekt geht ja das Buch auch in diese Richtung, dass, und auch das wird mit Sicherheit später nochmal kommen, ob sie jetzt unser Beruf oder die Berufe an sich komplett auflösen oder komplett ändern werden, sei es mal dahingestellt. Aber die Rolle, die ein Beruf einnehmen wird, wird mit Sicherheit anders werden, wenn viele der sogenannten repetitiven Aufgaben im Endeffekt durch Software erledigt werden kann.
Ja, genau. Und im Buch hat mich auch noch mal so richtig, erstmal hatte ich noch mal so einen Aha-Moment. Irgendwo sagen sie dann nämlich auch, es ist die falsche Frage, wenn man überlegt, wie sieht der Berufsstand in Zukunft aus? Also wir haben ja selber mal Webinare gemacht, Steuerberater, Quo Vadis, ne? Und da schreiben sie, das ist die falsche Frage, weil sie impliziert, dass es den Steuerberater in Zukunft noch gibt. Und die bessere oder ja zukunftsorientiertere Frage lautet stattdessen, du musst immer überlegen, was für eine Funktion hat denn der Steuerberater? Also eher beim Steuerberater würde es sein, wie sieht die Zukunft des Steuerzahlens aus? Weil darum geht es ja, zumindest jetzt mal von den Routinetätigkeiten. Und um es vielleicht nochmal an der Stelle aufzuklären, also mit Professionals, das kann man vielleicht Freiberufler, Wissensarbeiter, es bezieht sich immer auch auf Ärzte, Anwälte, Notare, Unternehmensberater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Also diese ganze beratende Sippe ist damit angesprochen.
Ich wollte gerade sagen, du musst natürlich auch sagen, wenn du die Frage bei uns im Berufsstand, ich meine, das ist ja ein Steuerberater-Podcast, dann stellt man sich natürlich zuerst die Frage über unseren Berufsstand, aber dass nicht hier gleich die großen Alarmglocken losgehen oder auch die Vergleiche gezogen werden, die Autoren gehen ja auf andere Berufe auch ein. Und das war so einer der ersten schmunzelnden Aha-Erlebnisse, mal zum Sehen, wie viel Berufsstände wirklich, also nennen wir, wie du sagst, Wissensberufe, Freiberufler, davon betroffen sind. Also in Anführungszeichen witzigsten fand ich es fast, wo er dann kurz über die zukünftige Rolle der Kirche oder auch die Möglichkeiten mit Digitalisierung auch Angebote der Kirche zum Disruptieren. Also dann merkt man schon, wie tief und wie pervasiv, wie man glaube mittlerweile sagt, dieser Impact auf unsere Gesellschaft und auf unsere Berufe sein wird.
Ja, also diese Clerks, da habe ich auch gelacht. Also wenn man dann, wobei, also will hier niemandem auf die Füße treten. Es gibt ja tatsächlich diese Apps, mit denen man beichten kann und seine Gebete und alles. Also das ist dann schon, ja, wie du sagst, durchdringt schon sehr viele Bereiche an der Stelle.
Wobei, wenn ich da
Und
gleich mal einsteigen darf, Angela,
bitte.
ich glaube, das ist schon so fast ein besseres Beispiel kann es fast nicht geben. Zuerst mal verbindest du Kirche null mit irgendwelchen Disruptionen, mit Digitalisierung oder Technologie. Man muss ja eigentlich Technologie sagen. Das ist ja eigentlich der Kernpunkt von dieser Disruption. Du verbindest es nicht da damit. Mit Sicherheit wird, ob es ein Großteil ist, sei dahingestellt, mit Sicherheit werden es viele sich dagegen wehren. Aber gerade bei diesem Kapitel über Kirche haben die Autoren ja wirklich sehr, sehr gut dargestellt, wie sich die Zuhörerschaft erweitern kann, wie dieses Interesse einfach über andere Medien erzeugt werden kann. Also ich glaube, das ist ja ein Kernthema, sowohl von den Konsumenten wie auch von den Wissensberufen an sich, dass man sich nicht für alles Juhu schreien muss, aber sich auch gewisse Art und Weise öffnen muss, um eben auch die Chancen der Technologie zu sehen.
Das schreiben Sie ja auch für alle Berufsstände an der Stelle, dass Sie das immer auch gegenüberstellen. Was sind natürlich, wo wird was verschwinden und wo wird es Erneuerungen geben, Innovationen geben, die dann auch das, sage ich mal, das Betätigungsfeld öffnen. Insofern sehr gut fand ich auch, dass das Kirchenbeispiel da ein Augenöffner ist. Weil du schmunzeln gesagt hast, das bringe ich an der Stelle auch noch. Was ich aber dann sehr witzig fand, ist, dass jeder einzelne Berufsstand immer diese Innovationen bei den anderen sehr wohl entdeckt, ne? Aber nur bei sich selber nicht. Das fand ich immer sehr witzig, wenn sie es geschrieben haben.
Kam ja nicht nur einmal in dem Buch. Ich glaube, irgendwo hat das dann, haben es die Autoren auch mal als Status Quo Bias bezeichnet, dass, wie du sagst, man schaut und man zeigt, nicht schaut, man zeigt immer auf andere Branchen, ja, da wird es, also gefährlich falsche Wort, aber da wird es einen Impact geben. Aber wie du sagst, bei uns bleibt alles gleich und das ist halt schon allein die Wahrscheinlichkeitsrechnung oder die Logik, sagt ja schon, dass das eigentlich eine falsche Ansicht ist, sage ich jetzt mal.
Was, also ich glaube, ich habe noch nie so oft einen Satz in einem Buch gelesen wie diesen, nämlich As machines become increasingly capable. Irgendwie beim 95. Mal dachte ich mir, oh meine Güte. Aber ist dann im Nachhinein, also wenn man dann so das Buch durchdenkt, gar nicht verkehrt, weil das ist die Kernaussage, die es wirklich mal zu akzeptieren gibt. Und aufgrund dieser Aussage stellen sie ja eben alle ihre Überlegungen an, bis hin zu, um das vorwegzunehmen, quasi das Ergebnis des Buches oder die Prophezeiung, wenn du so willst, ist das Verschwinden des Expertentums als, wie nennen sie es, im Prinzip die Arbeitslosigkeit.
Ja, also zum einen, weil du sagst, dieses Passwort Capable Machines, das vielleicht nur für die Zuhörer auch ein ganz interessanter Side-Fact. Ich glaube, das ist der andere Sohn von dem Schuschkind, der ja auch ein Buch geschrieben hat, The Future of Politics. Also zum einen ist es wohl wirklich eine Familie, wo Intelligenz wirklich mit dem Löffel vergeben wurde. Zum anderen, ich glaube, gegen diese Feststellung, oder die kann man einfach nicht mehr verwehren, dass Software, dass Hardware, dass Maschinen einfach immer noch fähiger werden. Und wie gesagt, das ist wie ein Brennglas gerade. Bei ChatGPT kommt mir es so vor, als ob es jetzt auch dem letzten Zweifler oder Kritiker klar geworden ist, dass Software wirklich so einen disruptiven Impact haben kann. Weil bei ChatGPT wird halt echt erstmalig klar, dass das schon ein Teil der bisherigen Tätigkeiten von Wissensberufen eben, ja, obsolet macht, sage ich jetzt mal. Und somit die Frage wird sein, und auf das wolltest du ja hinaus, ist es wirklich das Ende der Wissensberufe oder bestimmter Wissensberufe? Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass die Rolle von uns allen in diesen Berufen anders definiert werden muss.
Ja, also auf alle Fälle und zu den Rollen kommen wir nochmal. Was ich bei dem Gedanken nochmal richtig gut fand, ist, also sie nehmen ja auch kritische Stimmen auf und widerlegen sie zum Teil. Und das eine, was sie auf alle Fälle mehrmals plakativ machen, was ich sehr, sehr gut finde, ist immer dieses, ja, aber ChatGPT ist ja nicht wie, hat ja kein Gehirn wie ein Mensch. Das kann ja gar nicht die Aufgaben so erledigen wie wir Wissensarbeiter. Also es wird uns nie vom Wissen her ersetzen, weil es nicht so tickt wie wir. Und da sagen Sie was sehr, sehr Richtiges, nämlich es ist völlig egal, ob das Ding so funktioniert wie unser Hirn oder nicht. Entscheidend ist es, dass es besser ist. Also dass die Ergebnisse besser sind als die, die ein einzelner Mensch liefern kann. Und das ist es ja tatsächlich. Und dazu muss es nicht ein Hirn haben und soll es auch gar nicht. Aber solange es eben bessere Ergebnisse vorbringt, und ChatGPT zeigt das ja zum Teil schon, desto klarer ist, dass es sich durchsetzen wird. Das ist der Schluss, den die da draus ziehen.
Und den gehe ich auch, eigentlich auch voll mit. Und vielleicht auch nochmals, aber dann auch, glaube ich, wirklich abschließend. Es geht ja hier wirklich nicht darum, dass man irgendwelche bestimmten Berufe hier, sagen wir mal, froh ist, weg, dass die weg sind. Bloß man wird sich diese Diskussion einfach nicht mehr verwehren können. Und wenn jetzt einfach mal so berühmte Beispiele wie Radiologen oder so oder Radiologie anschaue, kennst du die Beispiele ja auch, wo bestimmte Software mit Machine Learning, keine Ahnung, Millionen von Radiologiebildern anschaut oder sagen wir und daraus lernt. Und damit einfach noch viel kleinere, noch viel relevantere Nuancen aus Bildern erkennt, als es ein menschliches Auge überhaupt erkennen kann. Und da geht es null um den einzelnen Experten, sondern es geht einfach darum, dass in bestimmten Bereichen eine Maschine, nennen wir es jetzt einfach mal ganz neutral, besser sein kann.
Und ein Beispiel, das habe ich durch Zufall noch beim Recherchieren gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es explizit im Buch stand oder nicht, aber das fand ich nochmal sehr bemerkenswert. Jetzt auf Basis von ChatGPT hat die größte amerikanische Anwaltskanzlei eine App, die auch nur intern genutzt wird für diese Kanzleien, die diesem Verbund angeschlossen sind, haben die eine App, die heißt Harvey, so ein netter Anwaltsbegleiter quasi, entwickelt auf dieser Basis von ChatGPT, wo eben dieses ganze Recherchieren übernommen wird von der Maschine, eben um Prozesse vorzubereiten, was halt jetzt so diese ganzen Junior-Anwälte machen, dass sie das komplette Rechtswesen durchforsten, kann eben so ein System wesentlich schneller und effizienter erledigen, weil es halt auf einen Millionen Bestand an Daten zugreift, den ein einzelner Mensch halt nicht im Kopf hat.
Genau, also zum einen mal die reine Quantität von gewissen Bereichen der Wissensarbeit, aber das zahlt, glaube ich, aufs Gleiche ein, was ja in dem Buch auch öfter mal vorkommen müsste. Ich hoffe, ich gebe jetzt das englische Wort richtig wieder, die Decomposition of Work. Also, weil wir Wissensarbeiter, wir im Buch steht Experten, das müssen auch wieder andere entscheiden. Wir denken immer, das ist irgendwo ein Prozess, den wir beim, jetzt nehmen wir es einfach mal bei uns, beim Mandanten irgendwo, sagen wir mal, anlegen und abarbeiten. Und in dem Buch, und da bin ich schon auch drauf gekommen, dass der durchaus recht hat mit seiner Theorie. In dem Buch wird ja immer wieder beschrieben durch Decomposition, dass so ein Prozess oder ein Projekt in viele kleine Einzelteile zerlegt wird. Und wenn man sich jetzt mal auch eine gestalterische und unter Steuerberatung anschaut, dann sind es ja auch kleinere Prozesse wie rechtsformal, wie Nachfolgethematik damit einbauen. Das kannst du ja beliebig klein oder granular machen. Und ein Ansatz von dem Buch oder von den zwei ist ja zum sagen, okay, die einzelnen Tasks da in diesem Prozess, die automatisiert werden können und die Maschine besser kann, die soll auch die Maschine zukünftig machen. Und das, ich glaube, da, wenn man es nüchtern und objektiv betrachtet, kann man nicht wirklich da dagegen reden.
Ja, zumal man sieht es ja auch schon. Also das ist ja an vielen Stellen schon passiert. Also wenn man sich Buchhaltung und Co. anguckt, was da alles an Automatisierung funktioniert, auch wenn es immer noch ein bisschen besser gehen kann. Schön fand ich da an dieser Stelle auch, weil du das kompostieren wollte ich schon sagen.
Dekomposition, oder?
Ja, genau. Sie machen das ja auch grafisch, ne? Also die Evolution of Professional Work, wo es eben auch aufgezeigt wird und das immer sehr schön. Sie haben das so beim Einstieg nochmal. Sie haben das verbunden mit die verschiedenen Zeitalter also Informationszeitalter, also von mündlicher Überlieferung, schriftlicher Überlieferung, Buchdruck und dann eben der Technologie, der digitalen Technologie. Und du kannst dann mitgucken in dieser Evolutionsgrafik. Also es beginnt eben mit Handwerkskunst. Das ist, wo sie auch schreiben, da habe ich mich amüsiert, das ist die romantische Vorstellung der Wissensbranche, wo man an so Leute denkt wie Dr. House oder diese Anwaltsserien, also diese unfassbar klugen Köpfe, wo, und da muss ich dann wirklich lachen, wo wir, also wo jetzt diese Wissensmenschen auch gerne mal übertreiben, wenn es darum geht, wie viel von diesem unfassbar besonderen Wissen habe ich eigentlich und wie oft brauche ich's? Also da habe ich auch geschluckt, als sie so schreiben, wenn Anwälte, Steuerberater und Co. immer sagen, ja, also unser besonderes Wissen, das wird nie ersetzt werden. Und dann sagen sie, bitte geh mal so deine Zeitaufschreibung durch in der letzten Woche und überleg dir, wie viel von dem Wissen war jetzt wirklich so exorbitant außergewöhnlich? Und was hätten auch weniger qualifizierte Menschen erledigen können? Das fand ich
irgendwie. Naja, also ich weiß, auf was du Bezug nimmst. Und man kann es ja jetzt auch mal ganz kontrovers und auch ein bisschen provokativ sagen, sind wir wirklich der Hüter oder vielleicht sogar im noch besseren Fall sogar der Vergrößerer von Wissen oder sind wir vielleicht auf der einen Seite vielleicht nur ein Medium, um dieses Wissen weiterzugeben oder im schlimmsten Fall sogar ein bisschen verhindere, jetzt bin ich mal ganz provokativ, dass dieses Wissen auch einer breitere Masse zur Verfügung gestellt wird, weil das kommt ja auch in dem Buch und da musste ich zum Teil schmunzeln und zum anderen schon auch recht geben, dass bestimmte Berufe hier durchaus auch mit teilweise berechtigten, aber halt doch Zugangsbeschränkungen, ich sage mal andersrum formuliert, vielleicht nicht den größten Antrieb haben, Teile des Wissens zum Automatisieren oder zum Digitalisieren, sage ich es mal ganz provokativ.
Und in dieser Grafik geht es dann ja weiter, also von der Handwerkskunst, und deswegen passt es da ganz gut, ist dann das nächste natürlich, Bereiche können standardisiert werden, dann werden im dritten Schritt Bereiche systematisiert und dann, und das fand ich spannend an der Stelle, kommt die Weitergabe des Wissens nach draußen. Mhm. Also das, was du jetzt gesagt hast, ne? Und da sagen sie, da gibt's drei Arten. Wir können entweder Online-Charge, also in bezahlten Wissenszugang zur Verfügung stellen. Wir können Online non-chargeable, also das ist so über Kundenportale, um bestimmte Kunden zu binden. Und das Dritte, und da plädieren Sie dann ja letztlich hin, das nennen Sie die Commons, also öffentlich zugängliches Wissen, dass das Expertenwissen eben nicht diese Geheimwissenschaft ist und bleibt, sondern tatsächlich verfügbar gemacht wird.
Ja, und ich muss auch gleich dazu sagen, ich bin eigentlich jetzt nicht nur in unserer Branche, sondern bin generell totaler Fan davon, frei zugängliches Wissen zur Verfügung zu stellen, weil mit was für Begründung gibt es hier Beschränkungen? Also sagen wir, ohne jetzt philosophisch klingen zu wollen, aber wir kommen ja alle mit den kleinen Voraussetzungen irgendwo wohin, sage ich jetzt einmal, und dann hier Wissen mit Zugangsbeschränkungen zu versehen, finde ich einfach nicht richtig. Die Frage wird sein, wie wir unsere Rolle verstehen zukünftig, um auch gewisse, ja, es gibt ja dann auch diese Objections im Buch, dass wir gewisse moralische Vorreiterrolle jetzt mal ganz übertrieben gesagt übernehmen oder auch eben auch, ja, mit dem Wissen richtig umzugehen wissen. Aber Zugangsbeschränkungen, gerade in unseren heutigen Zeiten, ne, wo fast alles frei zugänglich ist, ich glaube, also diese Zeiten sind rum, dass das automatisch so ist, dass es beschränkt wird.
Ich finde es aber gut, also es ist ja ein ausführliches Kapitel, das möchte ich da hier nicht außen vor lassen, wo Sie eben diese Befürchtungen, Ängste und Hürden diskutieren und sehr kluge Fragen auch immer dazu stellen. Also eben, welche moralische Verpflichtung haben wir? Was passiert, wenn tatsächlich das Wissen frei verfügbar wäre? Wer schützt uns dann? Wo, da musste ich nachschauen, wobei eigentlich war es klar, was das Wort bedeutet, for the unscrupulous Quacks, die skrupellosen Quacksalber. Da fällt unser eins ja immer gleich wer ein. Und also wer schützt uns davor? Auch dieses, auch da muss ich auch wieder so lachen, dieses empathische, brauchen wir künftig dieses 1-zu-1-Gespräch noch, das Persönliche, weil ja viele Themen mit Empathie verbunden sind, und da schreiben Sie in einem Nebensatz, und leider stimmt das auch. Naja, gut, die meisten Berater, die wir kennen, denen mangelt es eher an Empathie. Da gibt man doch seine Frage lieber eine Maschine, die die Empathie vorgaukelt. Fand ich
Also
dann,
da muss
naja.
die auch sehr, und die haben ja diese 7 Probleme oder Objections, das ist manchmal schwierig, wenn du ein englisches Buch liest, du kannst dann teilweise Sachen, ich weiß nicht, wie es dir geht, echt nicht mehr übersetzen, du hast dann dieses englische Wort irgendwo drin.
Geht mir
Und
auch so.
wie du sagst, dann gerade dieser moralische ja, Zeigefinger, der oftmals bei so Wissensberufen, jetzt gehen wir mal nicht nur mal auf unsere Branche ein, sonst kriegen wir hier echt noch einen Shitstorm. Aber ich glaube, mal eine andere Branche zu nehmen, der Arzt ist ja auch so ganz was Typisches, wo man immer sagt, ja, diese Interaktion, dieses Face-to-Face, diese Empathie, du weißt, ich bin ein totaler Fan von sowas und ich will auf sowas grundsätzlich auch nicht verzichten. Bloß wenn, wie in dem Buch, mal eine Statistik aufgemacht wird, wie lange sich ein Arzt durchschnittlich Zeit für seinen Patienten nimmt, ich glaube 6 Minuten oder waren es, glaube ich. Ist auch völlig egal, woher die Statistik kommt, aber dann frage ich mich schon, wie viel an einer für den Patienten wichtigen Diagnose wirklich noch die Empathie macht, die nicht auch teilweise diese Diagnose eben auch durch Technologie gemacht werden kann. Und nochmal, ich bin ein voller Fan von zwischenmenschlichen Interaktionen.
Was ich gut finde, ist, dass Sie ja in dem Hauptteil tatsächlich auch sagen, wie werden die Wissensmodelle, Wissens der Expertenproduktion und Verteilung in Zukunft ausschauen. Da finde ich das sehr schön, weil man sich dann einfach zuordnen kann und sagt, hey, wo will ich mich hin entwickeln? Also Sie geben ja gute Lösungsansätze und Vorschläge, in welche Richtungen sich Professionals, also diese Wissensarbeiter, entwickeln können. Wo hast du dich da wiedergefunden mit eurer Kanzlei und dem, was ihr so macht?
Mit unserer Kanzlei, also das meine ich in keinster Weise negativ, hätte ich mir schon im traditionellen Bereich gesehen, wo halt Wissen an einer Stelle gesammelt wird und dann weiterverarbeitet wird. Ich persönlich, oder wo ich meine, wo es hingeht, Sie haben dann auch noch diese Mischung zwischen, wie haben Sie es genannt, Paraprofessionals, oder? Genau. Und das Experience Professionals, also sprich, dass auch Nicht-Experten einen Teil zum Wissen beitragen können und vor allen Dingen sehr, sehr viel aus der Erfahrung und aus dem Praktischen raus generiert wird. Und ich glaube, dass das alles zusammen eine Gemengelage geben muss, um das Wissen wirklich mal generisch wachsen zu lassen. Ich glaube, das ist ja immer noch was, da ist Wikipedia vielleicht eine der ersten Möglichkeiten, wo wirklich Wissen generisch durch Interaktion weiterentwickelt wird. Und ich glaube, auch das müssen wir in den Wissensberufen hinbekommen. Als Zusammenspiel zwischen uns als Experten, aber auch aus Praxiserfahrungen, aus Fragen von den Mandanten. Ich glaube, da steckt so unglaublich viel Potenzial drin, aber da sehe ich noch relativ wenig oder sind wir noch nicht sehr, sehr weit fortgeschritten, würde ich mal behaupten. Ne?
Ja, also ich fand es sehr gut. Also erstens, da musste ich nachdenken, beziehungsweise erst am Beispiel habe ich verstanden, was Sie mit dem Paraprofessional Model meinen. Also am einleuchtendsten ist es, weil das gibt es schon, die Krankenschwestern, die im Prinzip zu Patienten hinfahren, die eben nicht ins Krankenhaus kommen können, aber wo eben es nicht genügend Ärzte gibt. Also ich glaube, in Australien haben sie es erfunden, weil im Outback die Ärzte nicht so viel, es einfach mengenmäßig nicht so viele gibt, die im Prinzip dann zu Patienten hinfahren. Die haben eine gewisse Grundausbildung, aber haben halt nicht Doktor studiert, und tun mit Hilfe von entweder Videokonferenzen mit einem Arzt das kurz abstimmen oder was die eben sagen, was dann in Zukunft vorstellbar ist, dass die eben mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren, entsprechende Anweisungen bekommen, Vorschläge bekommen, diese natürlich nochmal als Mensch für den Patienten abchecken, ob das passt oder nicht. Aber insofern eben diese Paraprofessionals eine Rolle spielen. Da habe ich dann schon noch mal überlegt bei der Steuerberatung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eben so fürs ganze Rechnungswesen tatsächlich, ich habe das auch mal in irgendeinem anderen Podcast gesagt, so diese Fibu-Buddies gibt. Also,
Ja, aber
dass ich eben, entschuldige, Unternehmer begleite, und dadurch, weil eben die Maschinen schon sehr viel machen, automatisiert, ich eine größere Zahl von Kunden bedienen kann.
ja, und also bin ich auch total bei dir und du weißt ja auch, wie ich zu manchen Sachen jetzt bei uns auch in der Branche stehe und ich sage ja oftmals auch, wir Steuerberater, wir haben eine super Ausbildung und das ist auch gut so, aber viele sagen im Alltagsgeschäft, da sind doch unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen viel, viel enger drin. Und das geht aber auch wieder jetzt in die Richtung, dass man im Endeffekt Aufgaben auch so granular in unterschiedliche Teilaufgaben zerlegt, was ja bei der Nurse, bei der Krankenschwester ja genau das gleiche ist. Und ein Großteil der Sachen, die dir im Outback machen muss, kann die wahrscheinlich besser als jeder andere Arzt. Dafür hat der Arzt wieder andere Stärken. Und dieses Zusammenspiel, das wird, um es wieder auf die menschliche Schiene zu bringen, das finde ich schade, dass es nur viel zu wenig präsent wirklich ist, dass gerade in Wissensberufen, und das steht ja auch öfter mal im Buch, dann immer nur diese gewisse Hierarchiedenken noch so verbreitet ist.
Ja, und wo ich eine große Chance sehe, was Sie ja auch immer wieder durchblicken lassen, ist eben dieses vernetzte Arbeiten, dieses Zusammenspiel auch verschiedener Professionen. Und wenn ich das jetzt einfach mal so für mich an der Stelle weiterdenke, vielleicht ist nicht unbedingt ein komplett öffentlich machen von Wissen der Weg der Zukunft, aber wenn alle Kanzleien oder alle Berufe aus dem einen Bereich ihr Wissen miteinander teilen würden, dann könnte dieser Berufsstand als Gesamtheit, glaube ich, nochmal einen wesentlich wertvolleren Beitrag für die Menschen liefern, die diesen Rat brauchen, als wenn halt jede Kanzlei immer so für sich ihr Inselchen betreibt.
Ja, absolut, aber das, wo ich, und ich glaube, da bewegt sich schon ein bisschen was, weil früher war es ja, glaube ich, echt so, jede Kanzlei, jeder Steuerberater für sich. Und da bewegt sich schon was. Also ich kenne mein Lieblingskollege, der Raphael aus Dresden, wie wir uns da die Bälle auch teilweise zuspielen und dann jeder aus seinem Fachgebiet irgendwo da einbringen kann, wenn es bestimmte Fälle gibt von jemand anders, dann ist es doch genau das, wo die Arbeit hingehen oder wo, ja, die, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wir reden hier über Arbeit, die Arbeit hingehen muss da dazu. Sowohl von der Transparenz, sowohl von den öffentlichen oder von den Zugangsmitteln von Kunden, bin ich einfach der Überzeugung, die Zeiten sind rum, wo jeder sein Wissen für sich behalten kann und auch soll, sondern wo es im Endeffekt eher darum geht, sag mal, zusammenzuleben und eine gewisse Schwarmintelligenz zu bekommen.
Ja, genau. Schwarmintelligenz ist der richtige Begriff hier. Ich gucke gerade, wo hast du noch Punkte?
Naja, also zum einen, das haben wir ja vorher schon mal schon mal gesagt, und wie gesagt, auch da, man muss echt mal aufpassen, welche Berufe, aber diese doch relativ klare Aussage von den Autoren, dass es wie überall im Bereich der Professionals, der immer besseren Technologie bei den Professionals, wir haben sie geschrieben, es gibt Gewinner, es gibt Kritiker und es gibt aber auch Verhinderer. Und diese Verhinderer, ja, man kann es natürlich aus menschlicher Weise aus verstehen, dass gewisse Branchen, dass gewisse Berufe hier sagen, ja, das kann doch jetzt sein, dass eine Maschine, wie du hast es ja vorher selber gesagt, irgendwann mal besser wird als ich. Aber es muss halt mittlerweile klar sein, dass es in vielen Bereichen so sein wird. Aber, und auch da, man muss mit dem kritisch umgehen. Man muss auch nicht überall Juhu und schreien und der Erste sein. Aber wie gesagt, man muss zumindest eine gewisse Offenheit haben. Was hat das denn für Auswirkungen auf unsere Berufe? Weil nochmal, ich glaube nicht, dass unsere Berufe an sich dem Untergang geweiht sind, aber wir uns halt das einmal, sag mal einfach, ja, überlegen müssen, wie das zukünftig ausschaut. Und damit vielleicht noch, sag mal, ein zweiter Punkt, wo wir auch in der Vorbesprechung gesagt haben, was ich auch super interessant fand. Natürlich hat da auch das Thema Covid oder Corona mal mit aufgenommen, was das für ein Booster für Digitalisierung war, nennen wir es jetzt mal so. Aber da habe ich ehrlich gesagt noch nie dran gedacht. Er sagt ganz klar, und ich finde, er hat auch recht im Nachgang, das hat zu keiner Veränderung unserer Berufe geführt. Es hat nur die Art und Weise, wie wir unsere Berufe ausüben, transformiert. So der richtige Turnaround, der richtige Tipping Point, der ist noch nicht da. Und da sind solche Bücher wie von Dene Zweig meines Erachtens richtige Anlass, mal nachzudenken, wie würden Wissensberufe in 50 Jahren ausschauen?
Ja. Und sie schreiben an der Stelle auch, und das fand ich auch nochmal schön, weil so nehme ich es auch wahr. Lass es mich andersrum sagen. Ich habe eigentlich immer mal gerechnet damit, es gibt so eine Disruption im Berufsstand, ne? Also wenn jetzt tatsächlich, ich habe mir immer vorgestellt, Google sagt, ich will jetzt künftig, ich biete Buchhaltung an oder Amazon, ne? Das wäre tatsächlich, glaube ich, eine Disruption gewesen, weil sehr schnell dann der Bedarf vom Steuerberater zu Amazon abwandert, wenn die das entsprechend gut anbieten und machen. Das ist nie passiert und das schreiben sie auch. Sie glauben auch nicht, dass das in diesen Wissensberufen passieren wird, weil es eben, es gibt ja doch viele Regulatorien, die zu beachten sind. Es gibt viele Spezialitäten und, und. Aber was passieren wird, ist natürlich, dass sich von innen heraus das dann halt nicht von heute auf morgen so schlagartig ändert, aber auf die mittlere und lange Frist. Und da denke ich mir dann auch, sehr schön, also liebe Wissensmenschen, ihr habt ja noch Zeit, euch anzupassen. Man muss nicht sofort.
Wobei, nicht wobei, es war kein Widerspruch sein, du hast gerade genau das Wort in den Mund genommen, dass das sehr, sehr stark reguliert ist. Und das steht auch tatsächlich genauso im Buch drin. Interessanterweise, ich habe es nochmal nachgeschaut, der Abschnitt über Tax und Audits, also Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ich glaube, der war von der Branchenbeschreibung her der mit Abstand größte von der Seitenanzahl. Und da stand eben auch drin, im Endeffekt, diese Branchen sind heavily regulated. Was bedeutet das im Endeffekt? Dass es klare Rahmen gibt. Und immer da, wo klare Rahmen da sind, kann man im Endeffekt auch durch Standardisierung, Systematisierung und dann eine Automatisierung im Endeffekt einen Großteil dieser Aufgaben, zumindest laut nach der Lehre, ja, automatisieren, nennen wir es jetzt einfach mal.
Ja, das stimmt. Sie bringen noch zwei Beispiele, die das wirklich für mich sehr, sehr gut bebildern. Das eine ist also dieses, was die klassische Tätigkeit eines Steuerberaters ist ja das Ausfüllen einer Erklärung, wenn du so willst, eines Formulars und dann eben zu wissen, oder das Wissen besteht darin, die richtige Zahl zu ermitteln, die in dieses Formular eingetragen wird. Und da gibt es ein System von Deloitte, Rivetic Smart, wo einfach das ganze internationale Umsatzsteuerwesen, was ja ein sehr, also ein komplexes ist es eben nicht, sondern ein kompliziertes Regelwerk ist, tatsächlich in ein komplettes, standardisiertes, systematisiertes, automatisiertes System überführt wurde. Da braucht es keinen Menschen mehr, der da was arbeitet. Und das Zweite, das fand ich noch bemerkenswerter, hatte ich auch schon mal gelesen drüber, dass Brasilien, das nennt sich das Public System of Digital Bookkeeping. In Brasilien ermittelt die Steuerbehörde, die
Ja.
Steuern und nicht du als Steuerzahler. Das ist so, das, was ich am Anfang einmal gesagt habe mit diesem, wie schaut die Zukunft der Steuerberatung aus, ist die falsche Frage. Wie schaut die Zukunft des Steuernzahlens aus? Das sieht man, wie sie aussehen kann.
Ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt. Ich meine, weil du sagst, du hast jetzt zwei Beispiele genannt, was mir beim Lesen des Buches, und ich mag solche Bücher, wo dann auch gleich konkrete Beispiele drin sind. Und bei vielen Sachen denkst du dir ja so im Alltag, Mensch, da müsste es eine Software dazu geben oder sowas muss doch im Endeffekt softwaremäßig möglich sein. Aber wenn du mal siehst, was es schon für tolle Lösungen auf dem Markt gibt, wenn man mal ein bisschen tiefer mit einsteigt, also auch gerade im Bereich KI. Ein Freund von mir, der hat es mal Seite aufgemacht. Ich glaube, da sind mittlerweile 1800 KI-Lösungen drin. Wenn du siehst, in wie vielen Bereichen des täglichen Doings, sowohl privater wie beruflicher Natur, es schon Lösungen gibt, dann sind wir eigentlich schon deutlich weiter, als es oftmals auch bei mir in der öffentlichen Wahrnehmung her, sag mal, ja, wahrgenommen wird.
Ja, geht mir auch so. Und was ich neu wieder gelernt habe, fand ich sehr, sehr spannend, war mir einfach nicht bewusst, dass es bei der OECD, also das ist ja nun mal keine kleine Organisation, tatsächlich eine Institution gibt oder nicht Institution, ein Arbeitskreis oder ich weiß nicht, wie die das nennen, wo es darum geht, Tax Administration 3.0, inklusive dann Tax Administration 2022 und da beschäftigt sich eine eigene Sparte bei der OECD eben damit, wie Staaten die Zusammenarbeit mit ihren Steuerzahlern leichter machen können. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, weil das habe ich jetzt erst relativ, ja, jetzt beim Lesen erst entdeckt. Ich werde mir das aber auch mal reinziehen, was die da schreiben.
Und ungefähr die gleiche Richtung geht. Ich weiß gar nicht, war das jetzt in dem Buch oder in einem anderen, wo ich gerade lese, dass auch die Big Four und dann auch die Unternehmensberatungen wie Bain, die gehen immer mehr dazu über, dass meines Erachtens auch richtig zweigeteilt zum sehen. Zum einen doch noch die persönliche Beratung in Spezialfällen jetzt mal lapidar zum sagen, aber auch gleichzeitig werden die immer mehr zum Softwareanbieter, dass sie für bestimmte Lösungen, wo es einfach total ineffizient und auch inkonsequent wäre, hier weiterhin viele Menschen damit zu beschäftigen, dass das von Software besser abgebildet werden kann, weil, und das fand ich auch, genau das fand ich auch noch einen ganz, ganz interessanten Faktor, warum die zwei, glaube ich, so pro diese Veränderung sind, die sagen natürlich auch, diese Wissensberufe, die haben eine unglaublich große Zugangsbeschränkung, das sind die Kosten, die sie generieren. Also ein ganz, ganz normal, ein Otto Normalverbraucher, wer hat denn heutzutage die Gelegenheit und die finanziellen Ressourcen, sich einen hochqualifizierten Rechtsanwalt zum Beispiel zu nehmen oder zum Steuerberater? Und wenn man da durch zunehmende Technologie auch den Adressatenkreis größer macht und damit auch gleicher macht, dann ist das wieder ein Punkt, wo ich sage, da hat die Technologie für was Gutes gesorgt.
Ja, das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt. Das kommt nämlich im Buch überhaupt nicht vor, was ich einerseits schade finde, aber andererseits, also jetzt, wir besprechen es jetzt, ja, also insofern kommt das Thema, ja. Also das eine ist, wie du es sagst, inzwischen ist es ja so, dass Mandanten keinen Steuerberater mehr finden, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, weil Kapazitätsmangel in den Kanzleien so groß ist, dass die nicht mehr genommen werden können, beziehungsweise dass die Preise jetzt, die Honorare beim Steuerberater in die Höhe schießen und ich sag mal, der Kleinunternehmer sich den einfach dann nicht mehr leisten kann. Also insofern ist die Entwicklung, die technologische Entwicklung eine super Chance, um, wie du es auch gesagt hast, Wissen jedem zugänglich zu machen. Und das
Das sehe ich auch
Zweite
so.
ist aber, genau, was eben dann die Technologie schafft, und deswegen bin ich da auch der absolute Fan davon, ist, dass eben Kapazitäten wieder frei werden. Also wir werden ja in den Kanzleien und auch in den anderen Wissensberufen ist es ja genauso. Es gibt ja immer weniger Fachkräfte, immer weniger Menschen, die irgendeinen Beruf ausüben können, also einfach qua demografischer Quantität. Und insofern ist dann natürlich die Technologie der ideale Begleiter, der weniger Menschen in die befähigt, mehr Kunden zu bedienen.
Aber das ist ja, Entschuldigung, das war jetzt auch wirklich eine Steilvorlage nochmal auf unsere Software bezogen.
Ja.
Weil genau das versuchen wir mit Paul im Endeffekt auch abzubilden, dass diese ständig wiederkehrenden Sachen, die im Endeffekt einen Mandanten, Entschuldigung, wenn ich so sage, nerven, wenn er sie nochmals fragen muss und einen Mitarbeiter wieder aus der Arbeit rausziehen, dass solche wiederkehrenden Aufgaben, wiederkehrenden Anfragen, dass die natürlich auch durch Software oder durch Technologie erledigt werden können. Weil was passiert dann? Wir haben zufriedenere Mandanten, aber auch Mitarbeiter und Kollegen, die für schönere Aufgaben. Also wir haben ja in einem anderen Buch einmal diese Bullshit-Jobs, weißt du das noch, besprochen
Ja,
gehabt.
ja.
Wo sagt, keiner sucht gern zum fünften Mal irgendwas raus. Das macht keiner. Und da müssen wir die große Chance der Technik sehen.
Ja, das bringt mich dann nochmal in diesem, also ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Vorwort ist wirklich der falsche Begriff bei 70 Seiten. Sie bringen auf alle Fälle nochmal, also eine super schöne Matrix, die zum Nachdenken anregt. Wo stehe ich gerade, wo will ich mich hin entwickeln? Diese, wie heißt, Framework for thinking about innovation. Und das erste, das ist dann schon wieder was zum Schmunzeln gewesen. Also die Matrix hat vier Ausprägungen. Einmal handcrafted, also Handarbeit und Routinearbeit. Und die Längsachse ist der hoher Wettbewerb, niedriger Wettbewerb. Und das erste, was Sie schreiben, ist, also wir in der Kanzlei oder überhaupt die Wissens Unternehmer, die sehen sich gerne selber im Handcrafted und wenig Wettbewerb, also links oben. Und der Mandant, und da muss ich so schon, und das stimmt aber, der Mandant versteht seine Arbeit immer in dem Routine- und Crowded-Markt, also viel Wettbewerb, weil sie sagen, hey, ich will ja einfach nur meinen Scheiß loswerden. Das soll halt wer anderer für mich machen, weil ich mich nicht auskenne. Und da ist prallen schon mal die Erwartungen aufeinander. Und
Und wie?
wo sie es
Ja.
dann weiterführen, ja, entschuldige.
Nee, mach du.
Nee, und wo sie es dann weiterführen, diese Matrix, und das hat mir so gut gefallen, ist, dass sie dann sagen, okay, ich habe es mal jetzt für mich übersetzt, für Crowded Markt und Handcrafted, das ist, da musst du gucken, dass du eine effiziente Beratungskanzlei wirst, weil hier der Kostendruck am höchsten ist. Dann gibt es die Handcraft und kein Wettbewerb oder wenig Wettbewerb. Das habe ich mal genannt, die Beratungsmanufaktur. Also hier wird maßgeschneidert mit Premiumpreisen gearbeitet. Dann gibt es die innovative Kanzlei, die wenig Wettbewerb, aber Routinetätigkeiten. Also so, da habe ich euch gesehen mit meinem Paul, ne? So innovative Unternehmen. Und dann gibt es eben so die Buchführungs- oder Steuerfabrik. Der englische Begriff gefällt mir da so gut. Streamlined Business. Finde, kann man schlecht übersetzen. Aber da wird dann mit Fixpreisen gearbeitet.
Ja, und wenn man es jetzt mal so, also die Unterteilung finde ich ganz, ganz toll und die würde ich auch so unterschreiben. Ich würde auch Paul da selber irgendwo da drin sehen. Aber auch um ehrlich zu sein, es wird ja eigentlich für alle vier Bereiche gibt es da Daseinsberechtigung, würde ich jetzt mal fast behaupten. Weil, eins ist auch klar, das haben wir gerade in einem anderen HR-Projekt, sag mal, erarbeitet. Es sind ja nicht 100% der Leute, die wo auf diesen Zug aufspringen wollen, sowohl mitarbeitermäßig wie auch mandantenmäßig. Und ich fände es schade und auch nicht ganz richtig, wenn man die alle irgendwo in dieser Entwicklung einfach nicht mehr weiter beachtet oder dass der Zug ohne die aus dem Bahnhof rausfällt. Und deswegen gibt es, glaube ich, insgesamt für jeden Bereich mehrere Möglichkeiten. Aber dass die Entwicklung, und nochmal um den Kreis zu schließen, ChatGPT zeigt, ganz klar in eine Richtung geht, ich glaube, das kann mittlerweile der letzte, jetzt nochmal provokativ gesagt, Verhinderer nicht mehr
Verhindern.
verneinen.
Genau. Nee, und das passt dann jetzt als perfekter Abschluss. Genau das schreiben Sie. Also es gibt für jeden dieser vier Bereiche eine Berechtigung, auch in Zukunft. Was allerdings nicht mehr funktioniert in Zukunft, ist, dass du dich als einzelnes Unternehmen in allen vier Bereichen herumtreibst. Sondern dass du eben, das sind wir dann bei meinem Lieblingsthema wieder, dass du dich einfach positionierst, dass du sagst, wo stehe ich, wo will ich hin? Und entweder, so wie ihr es auch macht, habe ich dann mehrere Firmen, die die verschiedenen Bereiche auch bedienen und mit unterschiedlichen Menschen. Oder ich entscheide mich eben für einen dieser vier Quadranten und sag, und den mache ich dann richtig und gescheit und so, wie es effizient und effektiv und zukunftsorientiert ist. Sehr gut. Das
Schönes
war
Schlusswort.
Genau, da können wir jetzt kaum noch was draufsetzen, außer du hast noch einen letzten Satz.
Also wenn es mal schon so die Steilvorgabe gibt, weil ich glaube, das war doch du, wo gesagt hast, dass wir haben doch mal über Harald Welzer geredet, gell?
Ja.
Und ich war, glaube zu wissen, dass du kein großer Fan von ihm bist. Ich hoffe, ich darf das jetzt hier so sagen, aber das gehört ja auch
Darfst
zur
du.
offenen Gesellschaft dazu, oder?
Ja, genau.
Ich habe aber tatsächlich, Lisi, ich habe ein Buch von ihm angefangen, wie heißt es, Nachruf auf mich selbst, heißt es, glaube
Ja,
ich. Und hört sich ein bisschen komisch an, geht aber im Endeffekt um das, dass wir Menschen das wohl rein von unserer Psychologie her und von der Evolution her nicht können. Also wir geben unser Wissen immer einer Generation weiter. Diese Generation lebt in den Erkenntnissen, die die Vorgeneration erschaffen hat. Und deswegen können wir nicht in Quantensprüngen oder in kompletten disruptiven Gedanken arbeiten. Also er hat das Beispiel gebracht, das hat man jetzt schon öfter gehört, den Zusammenbruch des Ostblocks, den hat bis auf ein paar wenige, hat den keiner glauben können, weil wir nicht in diesem Alter aufgewachsen sind. Und um den Kreis zum Schließen auf das Buch, wie unsere Berufe wirklich in 20, 30 Jahren aussehen, so richtig wird es wahrscheinlich keiner wissen, aber so ein Buch wie das von den Süßkinds, die geben richtige Fragen oder wichtige Fragen und einige, wie ich finde, die richtigen Antworten.
genau. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es lohnt sich echt, das zu lesen. Es hat gibt wirklich reichlich, reichlich Denkfutter und auch praktische Vorschläge, in welche Richtung wir uns entwickeln können und wollen. Super. Dann sage ich, danke, Peter. Das war echt, echt klasse und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Bis
Ich
denn.
sage auch danke. Jo, tschüss.
Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.